das kannst du doch nicht machen. Was passiert, wenn die Sendung nicht läuft? Und dann hast du gar nichts. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, da werde ich schon einen Weg finden. Aber das größte Risiko für mich ist, kein Risiko einzugehen. Das ist tatsächlich das größte Risiko. Und viele Menschen, ja, trauen sich nicht und sind in Situationen gefangen, wo sie gar nicht raus können. Ich hatte natürlich auch Angst. Ich hatte ja jetzt keinen doppelten Netz und Boden. Ich hatte jetzt keine Eltern, die mich finanziell unterstützen konnten. Aber ich habe mir auch immer in solchen Situationen vorgestellt, ich bin jetzt eine Schauspielerin und das ist jetzt meine Rolle und das muss ich jetzt total gut machen und habe mir immer so Eselsbrücken bereitgestellt. Und ja, mit Extra kam dann wirklich der ganz große Erfolg. Ne? Das war schon krass. Die Leute sehen das Beet, aber den Spaten sehen sie nicht. Ne? Und es gibt viele Neider. Und das war auch sehr enttäuschend für mich, auch gerade so Neider so in meinem Umfeld, aus meinem Dorf. Wenn ich dann so glücklich da wieder hingegangen bin und es war Schützenfest, dann standen die alle so und haben mich so angeguckt, ja, die ist bestimmt total eingebildet, die sprechen wir jetzt nicht an. So, ich habe das so richtig gespürt. Gott, die kommen mir auf die Schliche, ich kann doch eigentlich gar nichts. Und weil ich auch so erzogen worden bin, also bescheiden zu sein und nicht vorlaut, keine Widerworte geben. So wurde man erzogen in den 60er Jahren im Sauerland, bei den Schwestern der christlichen Liebe. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein und das habe ich mir ganz mühsam erarbeitet. Und ich wusste, ja, ich habe immer gedacht, boah, die kommen mir auf die Schliche. Und wenn die mir auf die Schliche kommen, dann schmeißen die mich bestimmt raus. Ich habe mir eigentlich nicht viel zugetraut.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das ist dein Podcast für gute Gespräche mit prominenten Persönlichkeiten. Immer deep, immer lustig und inspirierend für dich. Heute bei mir zu Gast eine Frau, die ganz Deutschland kennt, denn mehr als 98% Markenbekanntheit sprechen für sich. Sie hat 25 Jahre lang bei RTL das Magazin Extra moderiert und ist jetzt mit ihrer Karriere schon längst durch. Und genau das finde ich den spannenden Punkt, eine Frau hier zu haben, die eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat und jetzt auf den Erfolg zurückblicken kann und wir schon wissen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Birgit Schrohwange.
Ich freue mich sehr. Dankeschön für die Einladung.
Es ist so besonders. Wir sitzen auf Mallorca in deinem Wahlzuhause.
Das Wetter ist leider schlecht. Ich weiß gar nicht, was hier los ist im Mai.
Aber die Laune ist gut.
Die Laune ist sehr gut, ja.
Die Laune ist sehr gut.
Wunderschön in dieser wunderschönen Umgebung und du sitzt mir gegenüber wie ein Kunstwerk.
Oh, das ist nett. Vielen Dank. Ja, ich freue mich ebenfalls sehr, dass das klappt. Ich habe großen Respekt. Du bist eine der ganz Großen aus der Fernsehwelt. Das ist Wahnsinn. Und da würde ich auch gerne einsteigen. Jetzt bist du nicht erst seit gestern raus aus dem Job. Das ist schon ein bisschen her. Aber mich würde interessieren, 25 Jahre lang Extra, das Magazin, tagtäglich, immer am Arbeiten, Recherchieren, Vorbereiten, Durchführen. Wie lange hat es gedauert, bis du morgens aufgewacht bist und nicht mehr der Gedanke kam, wo muss ich eigentlich heute hin?
Ach, das ging eigentlich relativ schnell. Ich kann mich immer gut auf neue Situationen einstellen und ich hatte ja jetzt keine tägliche Sendung, sondern eine wöchentliche Sendung. Für Extra habe ich so 2-3 Tage in der Woche gearbeitet. Mhm. Dann hatte ich noch andere Projekte, Werbepartner, teilweise andere Sendungen. Mein Leben war ja nie so gleichförmig, dass ich jeden Tag so den gleichen Tagesablauf hatte. Das war bei mir eigentlich nie der Fall.
Wie spannend. Obwohl das wiederkehrend ist, war trotzdem jeder Tag anders.
Es war jeder Tag anders und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich habe ja auch mal was ganz anderes erlebt. Ich habe mal im Büro gearbeitet die ersten 8 Jahre und immer morgens um 9 Uhr angefangen bis abends um 5, 6 Uhr und das war jetzt nicht so unbedingt meins.
Nee, das zeigt der weitere Verlauf der Karriere dann auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zum Ende. Das ist ja ein Cut von, ich gehe aus dem Berufsleben raus, ich entscheide, jetzt ist gut, das passt. Das ist doch erstmal eine Riesenumstellung.
Natürlich. Ich habe auch sehr lange überlegt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe dann entschieden, ja, es ist der richtige Zeitpunkt. 25 Jahre habe ich Extra, das RTL-Magazin, moderiert und ich habe wirklich ganz großartige Sachen erleben dürfen. Ich war die erste Journalistin, die Monika Lewinsky interviewt hat oder Natascha Kampusch. Wir hatten mega gute Einschaltquoten. Und ich habe mir dann gedacht, man soll eigentlich dann gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich war damals 61 schon, also wie gesagt nach 25 Jahren. Wir haben unser Jubiläum groß gefeiert. Und es hatte sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, ich war frisch verliebt und wollte mit meinem Mann auch, mittlerweile mein Mann, auch viel Zeit verbringen. In der Corona-Zeit war ich tatsächlich in der Schweiz eingesperrt. Mein Mann hat damals in der Schweiz gearbeitet und da konnte man ja auch nicht hin und her fliegen etc. etc. Und ich denke mir immer, man hat, also jede Zeit hat ihre Berechtigung und man muss sich darin üben, loszulassen, ne? Das habe ich schon so oft erzählt, aber das Loslassen ist so wichtig. Man lässt seine Jugend los, seine Schönheit los, seine Kinder, die gehen aus dem Haus. Und irgendwann muss man auch den Beruf loslassen oder zumindest einen Teil des Berufes. Ich mache ja immer noch was, aber heute suche ich mir die Sachen aus und mache nur noch das, was mir wirklich gefällt, was mir Spaß macht. Zum Beispiel hier zu sitzen mit dir. Und das ist auch sehr schön. Also diese Lebensphase hat auch sehr, sehr viel Schönes. Aber es war auch nicht ganz so einfach. Ich habe das schon vermisst. Also nicht unbedingt, dass ich die Sendung vermisst hätte, aber so das Miteinander mit den Kollegen reinkommen, ein Schwätzchen halten.
Ja.
Ich habe viele meiner Kollegen tatsächlich sehr vermisst. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis ich mich dann auch wirklich daran gewöhnt habe.
Kann ich mir vorstellen, weil ihr seid ja vielleicht sogar so wie eine Art kleine Familie, auf jeden Fall sehr intensiv in der Zusammenarbeit. Und wenn du von diesem, wir sind immer zusammen und ziehen das hier gemeinsam durch, rausgehst, dann ist da ja erstmal eine Leere.
Ja, und die muss man dann füllen.
Genau. Ne? Und dann kam dann Mann ins Spiel, spannend. Oder das war ein guter Aufhänger zu sagen, ach weißt du was, das passt irgendwie auch alles. 25 Jahre, Jubiläum, ne? Jetzt bin ich verliebt, ich will auch Zeit haben. Was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass du für dich entscheiden durftest, jetzt reicht's. Wie viele Menschen werden gebeten oder werden abgesetzt und es heißt, nee, wir entscheiden als Sender, als Produktion, machen wir nicht mehr.
Das passiert sehr häufig.
Genau.
Aber ich muss dazu sagen, bei RTL ist das tatsächlich anders. Also wenn man sich jetzt anguckt, wer da noch alles moderiert, Frauke Ludewig, Katja Burkhardt, die sind alle, wie ich damals in dem Alter war, als ich aufgehört habe, oder Ulrike von der Gröben, Peter Klöppel, die haben auch bis 65, das hätte ich locker machen können. Ich wollte das aber selber entscheiden. Ich wollte auch nicht den Zeitpunkt verpassen, wo ich vielleicht nicht mehr den Blick auf mich habe. Wollen die Zuschauer mich denn wirklich noch sehen? Ist jetzt nicht Zeit aufzuhören? Das wollte ich einfach für mich selber entscheiden. Und das habe ich ganz gut hingekriegt, glaube ich.
Das glaube ich auch. Und diese Entscheidung bedeutet ja genau das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich loszulassen. Und wie viele Menschen gibt es da draußen, die festhalten und nicht loslassen wollen? Du hast es oft in Podcast-Interviews oder auch im Fernsehen gesagt mit dem Loslassen. Was mich aber daran noch interessieren würde, und das ist noch nicht wirklich beantwortet, so bist du nicht auf die Welt gekommen mit dem Gedanken, man muss auch alles wieder loslassen.
Nein.
Was war das erste Ereignis, wo du gelernt hast im Leben, oh, es gilt auch loszulassen?
Das erste Ereignis im Leben, als ich gelernt habe, es gilt auch loszulassen.
Das muss ja irgendwann entstanden sein, ne?
Nö, also da habe ich mir null Gedanken drüber gemacht. Also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden im Sauerland, in Brilon geboren, wo auch unser Bundeskanzler geboren wurde, der dort die wilden Zeiten erlebt hat.
Du ihn nie getroffen seinen, hast?
Ich habe die aber leider nicht erlebt. Ich frage mich immer noch, wo er die erlebt hat.
Ja.
Ich habe ihn tatsächlich nie getroffen. Und ich war jung, ich wollte was erreichen. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht den Arsch hochkriege, sag ich mal, ganz profan, dann wird das nichts, weil ich erbe nicht mal etwas oder ich muss selber für etwas sorgen, wenn ich was haben möchte. Und ich wollte gerne was haben. Ich wollte gerne berühmt sein. Das war schon immer so ein bisschen in mir drin. Ich wollte Geld verdienen. Ich weiß noch, ich habe damals so die Fernsehansagerinnen bewundert und das wollte ich auch. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin nach Köln gegangen und habe beim WDR angefangen, ganz einfach als Stenotypistin. Und ja, da ging es eigentlich nicht ums Loslassen, da ging es erstmal ums Aufbauen.
Ja. Ja. Ja, aber war das, um beim Loslassen zu bleiben, war das da schon die Idee, ich muss auch meine Heimat, meinen Ursprung loslassen, weil ich will was erreichen und das wird hier in Prilon nicht möglich sein, oder war das später? Weil ich finde das ja wahnsinnig reflektiert zu sagen, wir müssen alles im Leben loslassen. Du musst den Besitz loslassen, ja, die Kinder, ja, irgendwann dein eigenes Leben und eben auch, ja, den Job. Aber die Idee muss ja entstehen bei dir durch irgendwelche Ereignisse, wo du merkst, oh, ich hab gemerkt, ja.
Nee, das entstand eigentlich bei mir erst später. Also ich konnte es nicht erwarten, aus meinem Dorf rauszukommen. Ehrlich gesagt, ich wollte in die große, weite Welt, ja, damals nach Köln. Das war für mich, ja, wie später New York für mich war. Ich habe sowas ja noch nie erlebt. Ich bin aus meinem Dorf kaum rausgekommen und ich war ja noch sehr jung. Und ich war, ich wollte was erreichen und dafür habe ich alles dran gesetzt.
Ja, du bist self-made. Das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste. Du bist losgezogen, ne? Dann ging es erstmal in die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten-Ausbildung.
Genau, diese Lehre habe ich gemacht.
Mhm. Genau, und dann bist du deinen Weg da aber wirklich sehr fleißig gegangen und hast irgendwann gesagt, ich will TV-Moderatorin werden, ich möchte irgendwie zum Fernsehen. Das ist auch bekannt, das sagst du, ja, auch ganz klar. Wer in Prilon, also oder im Sauerland generell, wer hat an dich geglaubt und wer hat gelacht und gesagt, die spinnt?
Alle haben sie gelacht.
Alle?
Ich glaube alle, ja. Ich
es
glaube,
hat alle, niemand an dich geglaubt?
Nein. Also könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern? Nein, es hat keiner an mich geglaubt. Nein.
Aber du?
Also, ja, ich hatte natürlich Angst. Ne? Ich wollte das. Ich wusste aber jetzt nicht genau wie. Und dann habe ich gedacht, wenn ich beim WDR erstmal einen Fuß drin habe, egal als was, dann werden die mich schon entdecken, dann, ja, werde ich schon einen Weg finden, um vor die Kamera zu kommen. Und das habe ich ja dann auch geschafft. Aber geglaubt hat an mich wirklich, nein. Meine Mutter nicht, meine Eltern, die konnten sich da gar nichts drunter vorstellen.
Das war auch erst geheim, ne? Du hast das erstmal gar nicht gesagt.
Ich habe das
hast
erst erzählt, dass ich Wohnung und alles hatte.
Dann, genau.
Ja, da habe ich die vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja. Aber man hat mich schon belächelt, würde ich sagen. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch gelacht. Also da kommt so eine Dorfnelke daher, die will jetzt vor die Kamera. Das war ja eigentlich für mich gar nicht vorgesehen. Ich hatte ja null Kontakte in diesem Bereich. Und ich war naiv, so wie ich da dran gegangen bin.
Offensichtlich und zum, ja, Glück, aber gleichzeitig ja auch mit einem ganz starken Willen. Der, ja, muss ja so stark gewesen sein, dass das, ich ziehe das durch, ich bringe den Mut auf und setze es auch wirklich um. Und ich könnte mir vorstellen, natürlich lachen Menschen, aber wenn ich jemanden erlebe, so eine junge Frau, die so eisern sagt, ich will das, dann würde ich im zweiten Moment mich schon fragen, vielleicht schafft ihr das aber doch auch, weil wir jetzt etwas so stark forciert, Wahnsinn.
Ja, ich habe das tatsächlich durchgezogen und alle waren sie dann hinterher doch erstaunt, als ich das erste Mal dann über die Bildschirme flatterte. Ja, und wo du gerade sagst, loslassen. Das erste Mal mit dem Loslassen bin ich, glaube ich, in Berührung gekommen, als ich war ja festangestellt beim WDR. Und ich habe dann meine Festanstellung losgelassen und bin dann zum ZDF als freie Moderatorin, ZDF-Programmmoderatorin. Auch da haben mich die Leute in meinem Umfeld gewarnt, um Gottes Willen. Du musst doch festangestellt sein, Sicherheit. Das war natürlich bei den Eltern aus dieser Generation,
German Angst,
aus den Kriegskinder-Generationen, German Angst. Ne? Das, ja, war ungefähr das Wichtigste. Am besten wäre es noch gewesen, für meine Eltern, ich wäre Beamtin geworden,
sagen,
oder ich
Beamtin,
hätte einen,
ne,
Beamten geheiratet.
Genau.
Das wäre auch noch gegangen.
Das wäre alles sehr solide dann gewesen,
ja,
und sicher.
Und ich habe das dann tatsächlich gemacht. Ich habe meine Festanstellung losgelassen und bin dann zum ZDF. Und das hat auch ganz gut geklappt, 11 Jahre lang. Und dann aber, ja, nochmal loslassen, dann kam ja RTL um die Ecke. Und da hat wirklich jeder gesagt, um Gottes Willen, heier und feier, das kannst du doch nicht machen. Was passiert, wenn die Sendung nicht läuft? Und dann hast du gar nichts. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, da werde ich schon einen Weg finden. Aber das größte Risiko für mich ist, kein Risiko einzugehen. Das ist tatsächlich das größte Risiko. Und viele Menschen, ja, trauen sich nicht und sind in Situationen gefangen, wo sie gar nicht raus können. Ich hatte natürlich auch Angst. Ich hatte ja jetzt keinen doppelten Netz und Boden. Ich hatte jetzt keine Eltern, die mich finanziell unterstützen konnten. Aber ich habe mir auch immer in solchen Situationen vorgestellt, ich bin jetzt eine Schauspielerin und das ist jetzt meine Rolle und das muss ich jetzt total gut machen und habe mir immer so Eselsbrücken bereitgestellt. Und ja, mit Extra kam dann wirklich der ganz große Erfolg. Ne?
Ja.
Das war schon krass.
Weißt du, was so cool ist? Mein großes Thema, worüber ich immer spreche, ist Mut. Dass ich Menschen sage, seid mutig, lebt euer Leben. Und du bist eine von denjenigen, die mit nichts kam und auch mit einer riesen Angst da war, aber es trotzdem durchgezogen hat. Und liebe Zuschauende und Zuhörende, das ist genau das, worüber ich spreche. Angst haben, aber es trotzdem tun. Warum hast du es trotzdem getan und alles auf eine Karte gesetzt?
Weil ich unbedingt was erreichen wollte. Aber es war auch so, dass ich unter dem sogenannten, wie heißt das nochmal, Impostor-Syndrom gelitten habe.
Ja.
Ich habe immer gedacht, oh Gott, die kommen mir auf die Schliche, ich kann doch eigentlich gar nichts. Und weil ich auch so erzogen worden bin, also bescheiden zu sein und nicht vorlaut, keine Widerworte geben. So wurde man erzogen in den 60er Jahren im Sauerland bei den Schwestern der christlichen Liebe. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein und das habe ich mir ganz mühsam erarbeitet. Und ich wusste, ja, ich habe immer gedacht, boah, die kommen mir auf die Schliche. Und wenn die mir auf die Schliche kommen, dann schmeißen die mich bestimmt raus. Ich habe mir eigentlich nicht viel zugetraut.
Aber ich höre raus, du warst bereit, das Risiko zu tragen, dass es alles schiefgehen kann. Aber
ja,
du hättest es versucht und dann wäre für dich innerlich gewesen, aber ich war dabei, ich habe es so weit, wie es ging,
ehrlich,
versucht.
Was hätte passieren können? Es hätte passieren können, dass ich total scheitere, aber ich habe ja eine Ausbildung gehabt als Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte und da hätte ich mit Sicherheit wieder einen Job gekriegt. Ja gut, dann hätten alle über mich gelacht, aha, die hat es ja gar nicht geschafft.
Haben sie
und
auch
so.
Schon davor.
Ja, haben sie aber auch schon davor, aber so wusste ich ja, ich habe wenigstens alles versucht. Und das versuche ich auch immer, jungen Leuten klarzumachen.
Ja.
Versucht es. Was soll passieren? Im allerschlimmsten Fall. Man scheitert, man steht auf und man muss, glaube ich, auch mal im Leben scheitern.
Ja, und es kann ja, gerade in Deutschland, es kann ja nichts passieren. Wenn man das bis zum Ende durchdenkt, im schlimmsten Fall bist du kurz mal arbeitssuchend, dann kriegst du sogar noch Stütze.
Ja.
Und dann suchst du dir wieder irgendeinen Angestelltenjob, dein Leben geht weiter.
Absolut, absolut. Also für mich war das alles ein, ja, toll, wenn ich so auf meine Karriere zurückblicke. Ich habe so unglaublich inspirierende Menschen kennengelernt, tolle Dreharbeiten gehabt, super Sendungen moderieren dürfen. Unter anderem auch die deutsche Schlagerparade.
Ja.
Ich liebe ja Schlager.
Dann gehen wir nachher noch in den Bierkönig.
Der Dieter, der Thomas, der Heck, der war ja mein Chef und der war so beleidigt, als ich dann zu RTL ging. Da hat er zu mir gesagt, ich habe auch Angebote, ich würde die nie annehmen. Ich sage, ja Dieter, wenn ich dein Konto hätte, würde ich das auch nicht annehmen. Aber weiß ich noch, der konnte das gar nicht verstehen. Und der war so sauer, der hat mir die deutsche Schlagerparade weggenommen. Aber später hat er dann wieder mit mir gesprochen und mich auch wieder zu seinen Geburtstagen eingeladen.
Ach, wie schön. Guck mal. Ja. Sehr versöhnlich.
Du kennst ihn noch, ne? Oder?
Ja, klar.
Ja.
Also komm.
Ja,
so?
Aber ganz ehrlich, so viele junge Leute, du bist ja auch um einiges jünger, die wissen gar nicht mehr, was ist eine Fernsehansagerin. Oder die kennen natürlich nicht mehr die Leute, die ich noch aus der Generation kenne.
Also ich musste auch in der Recherche für unser Gespräch, musste ich schon mir kurz überlegen, was ist eine Fernsehansagerin. Natürlich habe ich ein Bild im Kopf, aber ich habe
also
es nicht mehr erlebt als Kind.
Also du wärst die perfekte Fernsehansagerin mit deiner Frisur, mit der Perlenkette.
Es kommt ja alles wieder.
Und du wärst perfekt.
Es kommt ja alles wieder, Birgit, sage ich immer, ne?
Ja.
Alles hat seine Zeit. Ja, das musste ich auch kurz schauen, das habe ich nicht mehr erlebt mit Fernsehansagerin. Aber das macht nichts. Das entwickelt sich alles weiter. So, jetzt hast du mich ganz rausgebracht hier mit, dass ich auch eine gute Fernsehansagerin wäre.
Doch, du wärst eine super und Fernsehansagerin ist ja so eine Verbindung zwischen dem Wohnzimmer zu Hause, zwischen dem Fernsehprogramm. Heute gibt's ja einen Trailer und Schnitte und so. Ich finde gerade so für ältere Menschen hat das sowas Beruhigendes, sowas Nettes. Hier, vielleicht kommt's wieder.
Ich vermute, Geld war nie ein wirklicher Antreiber für dich. Ich habe so den Eindruck, wenn ich mir das Leben anschaue und wie du es jetzt auch schilderst, du bist einfach sehr abenteuerlustig. Du willst ein lebendiges Leben haben. Du willst es bis on the edge ausreichen.
Doch, ich wollte auch gerne reich dazu sein.
Okay.
Das
ja, hat geklappt.
Ja, schon gerne.
Jetzt bist du reich und berühmt und
reich,
hübsch.
Ja, also die ersten Jahre war ich natürlich sehr arm. Ne? Ich war in Köln ungefähr die Ärmste,
ich weiß,
die
du
da
hast
rumlief.
Gelebt, da war nicht mal ein Bad auf deinem Zimmer in Mainz dann.
Genau.
Ne? Und du hattest ganz kleines
Köln,
Zimmer.
Ich habe in der Heinsbergstraße gewohnt in Köln.
Ja.
Auf 12 Quadratmetern, Dusche ganz unten im Keller, da konnte man aber nicht duschen, da waren immer Obdachlose. Klo war eine Etage tiefer, ich bin dann ins Hallenbad gegangen. Ich war aber trotzdem ein sehr glücklicher Mensch, weil ich war so frei und ich bin dann zum Beispiel immer in den WDR reingegangen, so richtig stolz. Dann habe ich mich umgeguckt und dann habe ich gedacht, hoffentlich sieht auch jeder, dass ich, die kleine Birgit aus dem Sauerland, hier reingehe und ich arbeite hier.
Ja.
Ich war mega stolz. Ich habe mich so richtig identifiziert und ich habe das gar nicht so empfunden, dass ich so arm bin. Aber natürlich wollte ich auch Geld verdienen und das Geld kam dann tatsächlich mit dem Privatsender und ich habe gerne Geld. Und ich sage auch immer, Scheinchen kommt zu mir.
Finde ich auch ein cooles Statement.
Arm
warst du ja auch nicht wirklich. Arm ist ja nur eine Definitionssache. Also monetär vielleicht war wirklich wenig am Anfang, aber du warst offensichtlich sehr erfüllt, glücklich und voll dabei, weil dieser Weg losging.
Eins muss ich doch dazu sagen, also wenn man so überhaupt ganz, ganz wenig Geld hat, das belastet schon. Ne? Das ist schon nicht einfach, wenn man sich wirklich überlegt, kann ich heute Abend ausgehen und einen Kölsch trinken, dann muss ich morgen aber wieder Nudeln mit Ketchup essen.
Mit Salz und
also,
Olivenöl essen.
Das habe ich alles erlebt.
Ja.
Also es ist nicht romantisch.
Ich weiß, dass du das erlebt hast. Und du sagst auch noch parallel dazu, du hattest auch viel Glück in deiner Karriere. Jetzt ist ja Glück etwas, das gehört ein bisschen dazu, das gehört für alle Menschen dazu, das kann man aber nicht erzwingen. Mich hat ja dann irgendwie die Frage auch umgetrieben, was waren die Faktoren, die du beeinflussen konntest? Also wie hast du trotzdem deiner Karriere auf die Sprünge geholfen, damit die sich aufbaut und auch bleibt?
Ja, also ich habe alles gegeben. Ich habe für umsonst moderiert, egal wenn irgendwelche Events oder Moden schauen, habe ich immer hier geschrien. Ich habe damals als Sekretärin in der Kommentare- und Feature-Redaktion gearbeitet. Ich hatte einen sehr netten Chef und der hat mich tatsächlich auch so Ansagen schreiben lassen für die Sprecher oder ich durfte kleine Beiträge schneiden für den Rundfunk und dann hatte ich Kolleginnen, die haben dann zu mir gesagt, ja, wieso machst du das? Du wirst doch gar nicht dafür bezahlt. Ich sag, ja, das kommt später schon noch und ich habe da jede Gelegenheit genutzt, mich jetzt vorzutun, meine Chance zu bekommen und als ich dann anfing als Fernsehansagerin, dann habe ich mir selber so Flyer gebastelt und habe die überall hin verschickt an Agenturen oder Modehäuser. Ich moderiere ihre nächste Modenschau.
Wow.
Auf Messen etc. Ich habe richtig geackert.
Und damals war keine Zeit von, ich habe ein Canva-Abo für 20 Euro und bastel mir schnell was am Computer. Das war ja ganz anders. Da hast du dir Flyer gestaltet und drucken lassen und hast die verschickt, verteilt.
Genau. Ja, ich hatte das Glück. Ich war sehr oft in der Presse, sehr oft in der Bildzeitung damals. Birgit macht den Bildschirm schöner und solche Überschriften habe ich mir dann ausgeschnitten, drucken lassen und auch ich kann ihre Veranstaltung zu einem tollen Event moderieren.
Das waren Fotomontagen.
Ja.
Die du ihm gefaked hast, um denen zu zeigen, guck mal, also mir wird alles schöner.
Ja, von nix, man muss, die gebratenen Tauben fallen einem nicht in den Mund.
Es ist
man muss schon selber
ich find's
tätig
ganz
werden.
Herrlich, wie kreativ und aber auch wieder mutig zu sagen, so, ich bringe das jetzt. Ich schreibe das jetzt dahin, mit mir wird die Veranstaltung einzigartig, wird sie schöner. Das sagt auch die Bildzeitung, stimmt alles immer. Jetzt im Prinzip.
Habe ich gemacht, das habe ich sogar noch. Habe ich zu
gesehen.
Hause noch, ja. Genau.
Das hast du noch?
Habe ich noch, ja.
Oh,
und dann kamen so ganz langsam so kleine Aufträge, als ich dann Fernsehansagerin war, schon beim ZDF, da kamen so kleine Aufträge und so kleine Messeaufträge.
Lass uns ganz kurz das zusammenfassen.
Ja.
Das bedeutet aber, wenn ich es sind zwei Komponenten, zwei, drei. Fleiß war ganz viel dabei.
Ja.
Du hast dann Höchstleistung abgeliefert, also Perfektion, wenn dann was war. Und du wolltest quasi Sichtbarkeit erreichen. Und das durch, ich spreche überall und von mir ist auch erstmal nicht für Geld, das wird schon kommen.
Ja.
Aber sichtbar sein. Die Leute müssen mich sehen, erleben, damit die wissen, es gibt mich.
Und ich habe auch ein bisschen geflunkert. Und ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Ja. Also meine erste Stelle beim WDR war, da waren Französischkenntnisse gefragt. Ich konnte so ein bisschen Schulfranzösisch. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich kann Französisch. Habe mir dann die Paris Match gekauft. Habe dann meinem Chef gesagt, ach, Herr Stiebler, gucken Sie mal, die Caroline von Monaco hat schon wieder 9. Müssen Sie unbedingt lesen. Und dann kam natürlich irgendwann raus, sie kann ja gar kein Französisch. Sie hatte eine Freundin, die hat dann immer mit den französischen Korrespondenten verhandelt. Das war meine Aufgabe. Und die hat mich da, die habe ich dann da eingespannt. Ich weiß noch, boah, furchtbar. Ich glaube, das würde heute gar nicht mehr gehen. Aber
ich finde es super. Das sind doch die Geschichten. Das sind genau diese Geschichten. Neue Wege finden, kreative Wege, weil du es halt wolltest.
Ja, und dann habe ich gedacht, wenn die das rausfinden, dann habe ich die schon überzeugt, dass
genau,
ich
bis
so
dahin
viele
ist schon
andere
vorbei.
Sachen kann.
Genau.
Und dann behalten die mich trotzdem. Und so war es auch.
Sehr clever.
Ja.
Wow.
Aber ich hatte dann auch ein Angebot, mal die Aktuelle Stunde zu moderieren. Das weiß ich auch noch. Das habe ich ja dann auch 2 Jahre gemacht. Da habe ich oft Blut und Wasser geschwitzt. Ich muss dazu sagen, ich bin ja keine gelernte Journalistin. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gehen würde. Mhm. Ich habe damals ein Praktikum gemacht, Learning by Doing. Wir haben unsere Texte selber geschrieben, alles. Und ich habe aber immer gesagt, ja, ich kann das. Obwohl ich vor Angst geschlottert habe. Ich habe gesagt, ja, ich kann das.
Woher kommt dieser Glaube an dich selbst, wenn du aus dem Elternhaus kommst, das eher sagt, klein, klein und zeig dich nicht? Und woher
vielleicht,
nimmst du
weil
das?
Ich eine Rebellin bin, weil ich auch immer so gedacht habe, ich werde es euch schon noch zeigen, Leute.
Du bist eine Rebellin, ja.
Ja.
Und das war schon immer in dir?
Das war schon immer in mir, ja.
Auch als kleines Mädchen?
Total. Oder auch wenn meine Eltern mir was verboten haben.
Dann erst
dann bin
recht.
Ich nachts aus dem Fenster und ich
Verbote war
eine
haben bei dir so gar nicht gewirkt. Ne?
Nein,
dann
nee.
Erst recht und dann das Doppelte davon.
Genau so.
wie witzig. Ja, okay. Sag mal, Johannes Oerding war ja auch bei mir im Podcast und der sagte wiederum, ihm wurde als Tipp mitgegeben, eine Karriere bildet sich vor allem durch die Neins, die du irgendwann gibst und nicht überall mehr bist. Am Anfang überall, aber irgendwann scheidet sich das Nein, ob du höher gehst oder nicht. Bei dir, ich meine, du warst sehr konstant bei Extra, das war dein Magazin, 25 Jahre, das war übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, weil ich das so herausgehoben habe, das war die meistgesehenste Sendung bei RTL ganz lange.
Ganz lange, wir waren mega Erfolg, wir waren vor Stern-TV, vor Spiegel-TV, jeden Tag in der Presse, am nächsten Tag redeten die Leute über die Tests, über die Lebensmittelskandale, die wir aufgedeckt haben.
Du warst die
haben.
Königin
es
des TV-Programms.
Mega, es war wirklich super. Aber da muss ich sagen, ich habe auch da wahnsinniges Glück gehabt. Ich hatte super Reporter, zum Beispiel Harry Spiegel oder Burkhard Kress. Ich hatte einen super Redaktionsleiter, der später dann noch die Karriereleiter hochgeklettert ist. Frank Hoffmann, ein genialer Fernsehmann. Auch man braucht ja ein gutes Team, sonst, ich bin ja der Verkäufer. Und ich serviere
es zeichnet
was
dich
die
aus,
anderen,
dass du es nennst. Sogar namentlich. Wie viele sagen, das bin ich?
Nein,
aber da steht immer ein ganz starkes Team dahinter, damit
also
vorne jemand glänzen kann.
Ja, also ich glaube, es gibt viele draußen, die genau das hätten machen können wie ich. Die hatten halt die Chance nicht oder waren nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Die Umstände waren glücklich für mich und ich habe dann das Bestmögliche draus gemacht. Aber ich bin nicht so vermessen zu sagen, ich bin jetzt hier so toll und ich kann das, könnte das nur alleine.
Ja,
nein,
das stimmt. Also solange
nicht.
Du auf dieser Erde wandelst, können wir immer noch rausfinden, dass du eigentlich gar nichts kannst. Imposter, hallo, hallo.
Genau.
Ich mach Spaß natürlich. Sag mal, aber du warst da so konstant, 25 Jahre, da gab es doch bestimmt Angebote zwischendurch, die sicherlich attraktiv waren, wo du vielleicht mal ins Überlegen kamst, aber du hast gesagt, nee, ich mach das hier konstant weiter.
Ich war damals in der Zeit sehr häufig bei Harald Schmidt zu Gast in der Late Show und der hat mir mal gesagt, wenn was gut läuft, dann muss man das einfach weitermachen und nicht den Fehler machen und dann denken, man ist jetzt so toll, man kann auch das und das und das noch machen. Und das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Ich hatte damals ein Angebot von ProSieben, also wirklich interessant. Das habe ich aber ausgeschlagen. Ich hatte ein Angebot von den Öffentlich-Rechtlichen, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe da wirklich auf den Harald Schmidt gehört. Und es gab ja auch so Beispiele damals mit der Tagesschausprecherin, die auch dachte, oh, ich kann doch jetzt hier Hollywood-Star werden oder keine Ahnung. Es gibt so viele Beispiele. Ich sage dann auch immer, ja, jede Chance wahrnehmen, aber dann auch Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Also ich bin nicht größenwahnsinnig.
Auf gar keinen Fall. Eher sehr bescheiden für das, was alles auf dem Papier steht, was du erreicht hast. Sind das deine Entscheidungen gewesen? Final ja, aber ich stelle mir vor, da hat man auch einen wahnsinnig cleveren strategischen Manager, Managerin an der Seite, die dir sagen, ich weiß, das klingt jetzt nach Hollywood, wir machen es trotzdem nicht, weil das langfristig wird sich das, also ist das so, wurdest du beraten oder hast du das für dich überlegt?
Ja, ich habe meine Managerin, die Cleopatra Renzio, wir sind ja nett. Schon wie so ein altes Ehepaar.
Seid ihr?
Ja, wir sind 30 Jahre zusammen.
Ja, ihr seid zusammen da durchgegangen.
Zusammen da durchgegangen und seitdem ich auch bei Instagram bin, da kriege ich ja ständig immer Angebote, das Pülverchen in die Kamera zu halten und das. Und da mal 1.000 oder 5.000 oder irgendwas mitzunehmen, da sagt ihr immer, das kannst du dir doch wohl selber kaufen. Das machen wir nicht.
Witzig. Keiner kennt dich so gut wie sie, oder?
Ja, die kennt mich schon sehr gut. Und da hat sie auch recht. Ich habe jetzt einen großen Werbevertrag für Kind.
Habe ich gesehen.
Und ich hatte immer gute Werbeverträge, muss ich sagen. Wirklich immer sehr gute. Alleine schon die als Markenbotschafterin für die Adler Modemärkte. Ich glaube 25 Jahre auch. Ich weiß nicht, sehr, sehr lange.
Ja.
Und das haben wir schon richtig gut gemacht. Und mit den Sendungen auch, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen.
Ich würde auch sagen. Gleichzeitig hat jede Karriere ihren Preis. Welchen hast du bezahlt?
Naja, welchen habe ich bezahlt? Dass man nicht in den Sexshop gehen kann.
Warum?
Weil dann gleich, ich war mal im Sexshop, kann ich jetzt mal erzählen.
Jetzt wird es spannend, geht. Warum?
Ja, erzähl mal. Ich war im Sexshop. Da war ich für die Adler Modemärkte in New York mit meiner Cleo und dann schmeißen wir unsere Koffer irgendwo hin und dann ziehen wir los und dann waren wir auf der Fifth Avenue. Ich sag, Cleo, guck mal, da ist ein Sexshop. Da gehe ich jetzt rein, hier kennt mich ja keiner. Na, dann geh doch mal da rein, ich bleib hier draußen. Und dann gehe ich da rein und dann sehe ich da so einen Riesenteil.
Nenn es gern beim Namen,
so
einen
Riesenpimmel, Gummipimmel. Dann gehe ich da raus und sage, Cleo, guck mal, ist der nicht schön? In dem Moment kommt so ein deutsches Ehepaar. Ach, sind Sie nicht die Frau Schrober? Können wir ein Bild machen? Und zack, habe ich ihr das Teil in die Hand gedrückt.
Das ist das Leben, ne? Du denkst, du bist nicht erkannt und so blöd kann es dann kommen. Wunderbar. Wir haben übrigens das Niveau von jetzt mit Barbara Schöneberger erreicht. Bei der geht's immer um Sex im Podcast. Das haben wir jetzt auch. Liebe Redaktion, wir haben das gut gemacht. Wunderbar. Ich danke dir dafür. Herrlich. Okay, aber du hast sicherlich noch einen anderen Preis bezahlt.
Na gut.
Stell dir mir vor, du hast auch sehr viel Lebenszeit da reingegeben, die nicht für ich chille, ich treffe Freundin. Ich meine, du hast einen Sohn, du hattest einen Partner, du hast jetzt wieder einen Mann. Also die wollen ja alle Zeit, aber auch dieser Job, diese Karriere hat sicherlich viel beansprucht,
also,
oder?
Also ich war mindestens 10 Jahre war das bei RTL, da war ich wirklich nur unterwegs. Da hatte ich wirklich kein Privatleben oder nur ganz wenig. Ich hatte die Sendung Live die Lust zu leben, Live total verrückt, Live noch eine. Wie hieß denn die andere? Habe ich jetzt vergessen.
Mit den Pannen, oder?
Ja, mit den Pannen. Ja. Live dumm gelaufen.
Ja, genau.
Und ich war wirklich nur unterwegs. Ich bin zweimal mit dem Überschallflugzeug, wie heißt das doch mal, von New York?
Mit der Concorde.
Mit der Concorde nach Frankfurt geflogen, damit ich rechtzeitig wieder montags im Extrastudio stehe. Dienstag standen wir wieder irgendwo am Flughafen, sind JWD in der ganzen Weltgeschichte rumgefahren. Aber es war eine aufregende Zeit. Und ja, es gibt überall Licht und Schatten, aber ich würde es immer wieder genauso machen. Also klar, man hat dann nicht so viel Zeit für Privates etc. Oder als mein Sohn auf die Welt kam, dann habe ich ja die Sendung Live die Lust zu leben abgegeben. Erst habe ich es mir geteilt, noch mit meinen Kollegen. Genau, losgelassen, weil mein Sohn ist wirklich das Allerwichtigste für mich und das war für mich klar, dass ich den jetzt nicht nur in der Obhut von Kindermädchen oder Oma und Opa lasse und ich fliege durch die Weltgeschichte rum. Dafür kriege ich ja nicht mit 42 noch ein Kind. Nee,
auf gar keinen Fall.
Aber
ansonsten, du hättest ihn bei Cleopatra lassen können, aber...
Genau, weiß ich jetzt nicht.
Hätte die auch noch mitgemacht.
Genau.
Nee, klar, dann hast du dich dafür entschieden.
Ja. Genau. Aber ich würde mal sagen, also die Vorteile überwiegen bei weitem. Also ich bin ein absolut privilegierter Mensch, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und war ich auch immer... Ich konnte mir immer ein Kindermädchen leisten, immer ein schönes Zuhause. Ich konnte meinem Sohn einiges bieten und dafür bin ich total dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Ich komme aus einer Familie und habe viele Verwandte, die müssen teilweise den Pfennig umdrehen und das ist nicht selbstverständlich.
Es ist nicht selbstverständlich und dazu kommt aber auch, du hast es dir selbst erarbeitet, von 0 auf 100.
Ja,
du weißt, wie der Weg, also bist den gegangen, das war nicht geschenkt.
Das stimmt, ich habe noch nie einen Pfennig geschenkt bekommen, weder von Männern noch von Eltern oder ist es wirklich alles, habe ich mir selbst erarbeitet. Und darauf bin ich auch stolz und da darf man sich auch selber mal auf die Schulter klopfen.
Machen wir viel zu wenig, definitiv.
Ja, gerade wir Frauen auch.
Ja.
Ne, wir sind, nehmen unser Licht
ganz
immer
bescheid.
Und
ja,
dann
ja,
Scheffel
ja.
Und ja. Ach ja, und ja. So, nee. Nö, das, oh, ich komme ja aus einer Zeit, da mussten ja die Frauen noch ihre Männer
um Erlaubnis fragen.
Das war ja bis 1978 und da fing ich ja gerade an. Und ich komme aus einer Zeit, da brauchten Frauen auch nicht unbedingt Abitur, also aus meinem Umfeld, wo ich da kam. Das war ja in der Zeit, als in meiner Zeit machten fast nur Jungs Abitur und nur 10% aller jungen Leute machten Abitur. Die anderen hatten mittlere Reife oder Hauptschulabschluss und machten dann eine Ausbildung. Und Frauen waren total in der Minderheit, wenn sie nicht gerade aus solchen Familien kamen, aus dem Bildungsbürgertum, wo das Voraussetzung war.
Ihr Lieben, bevor wir mit diesem schönen Gespräch weitermachen, muss ich dich kurz in meine Luxuswelt mitnehmen. Du weißt, ich liebe Luxus und den erlebe ich gerade hier in meiner Zeit auf Mallorca mehr als live. Denn eine gute Freundin von mir, Christine, ist Immobilienmaklerin bei Lucy Hauri Real Estate. Das sind die Spezialistinnen, die seit über 40 Jahren exklusive Fincas im Südosten von Mallorca vermarkten. Und das Schöne ist, wir dürfen heute in genau so einer Finca mit Pool und allem, was dazu gehört, drehen. Ich fühle mich pudelwohl, ich liebe es einfach, diese Abgeschiedenheiten, Anwesen, nur für sich, alles in so tollen Erdtönen. Wenn du ins Träumen kommen möchtest, dann schau dir doch mal die Properties an und zwar auf der Webseite von Lucy Hauri Real Estate. Ich schicke dir den Link in die Shownotes, da kannst du dich inspirieren lassen und wenn du sagst, ich habe Geld oder ich kenne Leute, die Geld übrig haben und investieren wollen, das hier ist ein Traum. Ich bin verliebt, ich möchte hier eigentlich auch gar nicht mehr weg und sage danke für diese wirklich exklusive Finca. Und jetzt auch wieder zurück zum Gespräch mit Birgit. Und es ist ein schönes Thema, wo du hinlenkst, denn genau das würde ich auch noch gerne aufgreifen. Wir als Frauen müssen ja viel mehr auch heute noch beweisen, liefern, strampeln, um die gleiche Anerkennung häufig zu bekommen, ne? Und gerade in der Zeit, aber auch generell, du als Frau in dieser doch männerdominierten Branche,
ja,
in der Medienlandschaft, die ja nicht nur glamorous ist, nach außen hin ja, das war doch sicherlich auch hart, oder?
Ja, also als ich anfing, da gab es ja nur Fernsehansagerinnen und Assistentinnen.
Mhm.
Und die Frauen wurden so vorgeführt. Kannst du dich noch an den Kuhlenkampf erinnern? Joachim Kuhlenkampf, der die große Show machte in der ARD, der hatte eine Assistentin, Gabi hieß sie, glaube ich. Und der sagt dann, so, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und hier ist unsere Gabi. Sieht sie nicht wieder entzückend aus mit ihrem kurzen Röckchen? Gabi, dreh dich doch mal. Und so.
Richtig vorgeführt.
Das wäre ja so, oh, das würde ja heute gar nicht mehr gehen. Da wäre ja ein Aufschrei.
Ja.
Und damals waren ja auch Frauen, die machten keine Nachrichten oder Sportmoderatorin gab es doch nicht. Die erste Frau, die Tagesthemen moderierte, da ging ja ein Aufschrei durch die Welt. Barbara Dickmann. Also ja, ich habe so alle Facetten miterlebt. Heute ist das ja wirklich anders. Heute sind Frauen Chefinnen. Heute sind Frauen, ich würde mal sagen, heute werden Frauen bevorzugt. Also es gibt nur noch Sportmoderatorinnen. Ich sehe kaum Sportmoderatoren.
Ja, Sex Sales,
es gibt sehr viele, sehr gute Talkmasterinnen. Das wäre früher ein Unding gewesen.
Wäre nicht gegangen. Erinnerst du dich an Situationen, wo du sagst, boah, was muss ich mir hier eigentlich gefallen lassen?
Ja, also als Sekretärin Kaffee kochen, auch so mal anzügliche Bemerkungen.
Und später
auch
in deiner
als Fernsehansagerin,
Karriere.
Also immer dieses bewertet werden, wie sieht die denn aus, die ist zu dick, die ist zu dünn, die Haare und dies und jenes. Ja, da muss man sich schon ein dickes Fell anlachen.
Ja, oder?
Ja, muss man, ja. Dieses bewertet werden, das fand ich immer, ja.
Und das ist ja heute, das ist immer noch, da würde ich fast eine Korrektur reinwerfen, das ist heute auch noch häufig der Fall, dass Frauen sehr stark kritisiert werden, bewertet, abgewertet, ne, aufs Äußere reduziert. Es muss ja alles immer
Aber Männer glaube ich auch mittlerweile. Ich meine, wir hatten damals nicht so Moderatoren wie Kai Pflaume, Jörg Pilawa, genau. Markus Lanz. Die sind ja alles hübsche Männer.
Ja.
Und früher waren die Männer dick, hässlich, schlechte Zähne, Glatze, ungepflegt.
Ah, du würdest sagen, der Druck ist generell da. Wenn du vor der Kamera stehst, Druck hast ist generell du dem Schönheitsideal zu entsprechen.
Ja. Ja. Aber früher die Männer, also teilweise, die konnten vor eine Kamera gehen. Das war ja
nicht mit anzusehen.
Nicht mit anzusehen, ja.
Und deswegen hatte man schöne Fernsehansagerinnen wie dich da. Genau. Damit es erstmal schön
ist. So lieblich, nett. Ja. Obwohl, ich war ja auch schon ein ganz anderer Typ. Ich kam ja zu einer Zeit, da waren die Ansagerinnen blond, lockig, so wie du. So blond, lockig, lieb, schön, Perlenkettchen. Fehlt jetzt noch so ein Röckchen.
Ja, ja, ja.
Und ich war eigentlich so ein rassiger Typ, so ganz dunkle Haare, hatte dann die Haare auch mal streng zurück. Und das war jetzt auch mein Glück, dass ich so einen bestimmten Typ bedient habe, dass die Verantwortlichen beim ZDF gesagt haben, so, wir nehmen jetzt mal einen ganz anderen Typ.
Spannend. Gab es einen Punkt für dich, an dem du mal Zweifel hattest und gesagt hast, vielleicht ist es das doch nicht oder vielleicht will ich doch was anderes oder schmeiße das hin und mach dafür X?
Nein, ich habe meinen Beruf immer sehr geliebt, aber es gab mal einen Punkt, das war beim ZDF, da wurde ich sehr gemobbt und von einem Sendeleiter, da musste ich schon immer schlucken und nach Hause geheult und das war nicht schön, die Zeit, aber ich habe es durchgestanden, Gott sei Dank.
Und der hat dich gemobbt, weil er dich nicht mochte oder?
Nee, der wollte was von mir und
du nicht
ich wollte
von
aber
ihm.
Nicht von ihm und dann hat er mir die Dienste weggenommen und dann hatte ich auf einmal nur noch morgens Dienste oder er hat die Dienste so reduziert, dass ich dann gar nicht mehr wusste, wovon kann ich denn jetzt meine Miete bezahlen, weil wir haben ja eh nicht viel Geld verdient. Und das war eine ganz harte Zeit und ich habe mich aber dann gewehrt. Ich bin zum Chefredakteur gegangen und dann zum Intendanten und da wurde mir auch geglaubt und dann hörte das auf. Ja.
Das ist schön.
Ja.
Und du bist dir treu geblieben. Du hast nicht gesagt, gut, dann der Karriere wegen, dann gehe ich da mal essen oder was.
Nein.
Sondern du hast gesagt, nee, das geht so nicht, das ist auch Unrecht, was mir hier passiert.
Ja.
Und glücklicherweise wurde dir geglaubt und Partei ergriffen, zu Recht.
Genau, und dann hörte das Gott sei Dank auf.
Mhm. Ja, aber keine schöne Erfahrung.
Nein, aber ich glaube, das hat jede Frau schon mal erlebt. Also egal, ob jetzt vor der Kamera oder in anderen Berufen. Ich glaube, viele Frauen halten dann auch den Mund und sagen das nicht weiter. Aber ich glaube, viele Frauen werden schon auch immer noch belästigt, glaube ich.
Ja. Hast du eine Idee, wie man das beseitigen könnte?
Indem man darüber spricht und indem man sich das nicht gefallen lässt.
Dazu muss man Rebellin sein.
Ja.
Ein bisschen. Und mutig. Ja. Naja, ist viel mit Angst und Scham dabei, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ja. Scham, Angst.
Das heißt, du hast dich aber in deiner Karriere nicht wirklich verbiegen lassen und angepasst.
Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß noch, als ich bei RTL anfing, da gaben die mir so einen Coach an die Seite. Und ich sollte so sprechen wie Barbara Ehlichmann. Kennt ihr noch Barbara Ehlichmann?
Ja, ja, ja.
Jetzt extra mit diesen Themen. So, ich kann das gar nicht.
Warum solltest
und dann
du das tun?
So knallhart, journalistisch, einfach so knall als knallharte, investigative Journalistin sollte ich rüberkommen. Aber das bin ich ja gar nicht. Und ich habe das dann auch, ich habe diesen Unterricht genommen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, ich muss mich ja so verbiegen, das bin ich ja gar nicht. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, also mal ganz ehrlich, Leute, ich bin das nicht. Nehmt mich so, wie ich bin oder wir lassen es bleiben. Ich kann das nicht. Ich kann mich da nicht so hinstellen und einen auf knallhart machen, weil ich bin das nicht.
Das ist total schön zu hören, weil ich immer denken würde, von außen gesehen, da muss man bestimmt auch ganz viel eben sich verbiegen und in Rollen schlüpfen, die einem so vorgegeben werden, weil es irgendwie passt, gesehen werden soll von Menschen. Aber dass du da wirklich so sagst, nee, ich bin so, das spricht ja genau dafür, dass du, wie du bist, mit deiner ganzen Art, dass das eben Teil des Erfolgsrezeptes war und dass das gut ankam.
Ja, es kam gut an, Extra war ein Riesenerfolg und alle waren sehr, sehr glücklich bei RTL und dann bekam ich noch eine Sendung und noch so eine Sendung und noch eine Sendung und es war eine großartige Zeit.
Und die haben das auch angenommen, dass du gesagt hast, also entweder bin ich und authentisch oder wir lassen es.
Ja, ich konnte immer gut mit denen reden und ich hatte da wirklich nie Probleme. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl jeder ja immer warnt vor den Privatsendern. Also ich hatte da eine großartige Zeit und werde RTL immer dankbar sein für diese Zeit.
Nochmal zurück, aber anders. diese Karriere ist ja außergewöhnlich. Und du hast auch schon erwähnt, es gab Neider. Natürlich gibt es die. Und gleichzeitig denke ich, viele Menschen sehen immer nur den Erfolg einer Birgit Schrohwange, aber nicht den Preis und auch nicht, dass es alles selbst erarbeitet ist und aufgebaut ist und verdient irgendwie. Wie bist du mit den Neidern umgegangen, wenn du mitkriegst, ah, lächel mich an, ich weiß ganz genau, die mögen mich nicht. Wie hast du dich da abgegrenzt?
Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Die, wie du das gerade gesagt hast, die Leute sehen das Beet, aber den Spaten sehen sie nicht, ne? Und es gibt viele Neider und das war auch sehr enttäuschend für mich, auch gerade so Neider so in meinem Umfeld, aus meinem Dorf, wenn ich dann so glücklich da wieder hingegangen bin und es war Schützenfest, dann standen die alle so und haben mich so angeguckt, ja, die ist bestimmt total eingebildet, die sprechen wir jetzt nicht an. So, ich habe das so richtig gespürt. Oder die haben mich nach dem Autogramm gefragt und dann hieß es hintenrum, ja, die denkt wohl, sie ist was Besonderes, kommt ihr her und gibt Autogramme. Und dann war ich beim nächsten Mal da und dann habe ich keine Autogramme gegeben, weil mir das ja zugetragen wurde.
Und dann warst du wieder eingebildet, weil du es nicht tust.
Dann war ich wieder. Also man kann es ja drehen und wenden, wie man möchte. Ja. Ich habe verloren. Und insofern, ja, so what? Das ist halt so, ne? Neid muss man sich ja kaufen, Mitleid kriegst du geschenkt. Und da stand ich dann auch drüber.
Standst du drüber und wie hast du das hinbekommen? Also da gab es eine Enttäuschung, hast ja gesagt. Und wie hast du dann dieses Mindset angenommen von wegen, ach, wisst ihr was?
Du, ich habe mich dann einfach zurückgezogen oder ich bin da nicht mehr so häufig hingegangen. Ich bin auch so eine Person, ich gehe dann immer auf die Leute zu, total freundlich, total nett. Und ne, nehme denen auch irgendwelche komischen Hemmungen oder so. Das kann ich ganz gut. Und wenn man dann auch so reagiert, dann ziehe ich mich zurück und umgebe mich lieber mit Menschen, die es gut mit mir meinen. Und man sortiert ja auch immer mehr aus, je älter man wird. Also ich brauche keine negativen Vibrations mehr, keine Energieräuber. Ich bin jetzt 68, wenn ich mir mal so ein Zentimetermaß nehme. Ich will ja 100 werden, aber ist trotzdem nur noch so ein Stück. Da muss man gucken, also auch da loslassen, auch von Menschen loslassen, die einem nicht gut tun. Und da gibt es ja so ein paar Kaliber, ne? Die melden sich nie oder man selber ist immer derjenige, der sich meldet, aber von denen kommt nichts und braucht man doch nicht.
Und es werden sich ja viele auch rangehangen haben an dich, weil du eben die Birgit Schrohwange bist. Das ist ja die Frau aus dem Fernsehen. Die ist toll, die glänzt, dann kann ich mit auf tolle Partys. Ja. Du hast ja einen Mehrwert für mich. Es geht gar nicht um den Menschen. Was hast du da gemacht? Aussortiert und für dich rausgefunden, wer ist hier eigentlich wirklich Freund, Freundin und wer nicht?
Ja, das glaube ich, kann ich ganz gut. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis. Das merke ich relativ schnell. Aber das habe ich auch schon erlebt. Gerade auch hier auf Mallorca. Wir waren befreundet mit einem Ehepaar. Und dann habe ich gemerkt, die wollten dann Silvester unbedingt mit mir da in der Mitte des Raumes und nicht an den Rand und weil sie gesehen werden wollten und so. Da habe ich ein feines Gespür, das war dann auch vorbei.
Jetzt sind die mich gar nicht mehr. Und die Freundschaft endete mit dem Jahresabschluss. Ja, richtig so. Ja, klar. Also gut
war. Aber gut, das weiß ich auch, ne? Ich werde eingeladen zu irgendwelchen Events, weil ich würde jetzt nicht eingeladen werden, wenn ich die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte aus Brilon wäre. Das ist ja klar, ne?
Ja. Aber ich kann dich auch einladen, weil du dich wahnsinnig vielseitig sozial engagierst. Also dann bist du einfach eine tolle Botschafterin, natürlich wirst du dann auch eingeladen. Ja. Aber klar, es wird häufig auch sein, weil du bist, wer du bist.
Ja, das ist so.
Sag mal, du hast mehrere Bücher geschrieben, zuletzt Ungeschminkt.
Vom Leben gelernt, ja.
Genau, auch schon nicht ganz neu, es gibt schon, ist schon eine Weile da. Im Kern geht es ja darum,
die Zeit vergeht so schnell. Ja. Ich fasse das gar nicht. Das gibt's doch nicht.
Aber du erlebst zum Glück so viel in dieser Zeit.
Ja, Gott sei Dank.
Was du erlebt hast, das haben andere in 10 Leben nicht erlebt.
Stimmt.
Ja, du hast gar kein Problem mit dem Älterwerden. Du setzt dir auch so ein Kindhörgerät ein, sagst, ich mache dafür Werbung. Also alles, was aufs Alter einzahlt. Ne? Die grauen Haare, die Story kennen wir.
Ja.
Woher nimmst du diese Gelassenheit und wie schaffst du das, bei dir zu bleiben und nicht von außen dir erzählen zu lassen, da müsstest du aber noch mehr machen in deinem Alter.
Also mal ganz ehrlich, wir werden alle älter. Und wenn ich die teilweise die Frauen mir angucke, die an sich so rumzerren und die Gesichter so aufpumpen oder was weiß ich, ich denke immer, die lieben sich selber nicht. Also es bringt ja nichts. Wir werden ja nun mal eben älter. Und irgendwann passt dann der Rest, das Gesicht nicht mehr zum Rest und so weiter. Ich versuche, meine Zellulite zu lieben. Ich stelle mich vor den Spiegel und sage, liebe Zellulite, ich weiß, ihr verschwindet nicht und deswegen, ich versuche euch zu mögen. Also ich liebe euch, liebe Zellulite. Also ich versuche, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und außerdem, man kann sich ja auch anziehen, man kann sich verhüllen. Es ist natürlich alles nicht mehr so, ne? So ärmellos und so. Kann ich manchmal noch gehen, wenn ich genügend Liegestütze mache. Aber
Sport mag's ja nicht
auch
so
nicht
gerne.
Immer. Ich mag nicht so gerne Sport, aber ich mach's. Das mache ich aber nicht, um jetzt ein Sixpack zu haben oder geil auszusehen. Wir machen Yoga, mein Mann und ich. Wir haben eine ganz tolle Yoga-Lehrerin und wir machen tatsächlich Yoga. Aber ich bin schon faul. Ich brauche immer jemanden, der mich so ein bisschen tritt.
Aber sag mal, auch zu jetzt, klar, aber auch zu Fernsehzeiten. Es wird doch dir ständig gesagt, sei nicht zu dick, sei aber auch nicht zu dünn, sei dies, sei das, sei schön, sei ausgeschlafen, seh fit aus, jung aus. Wie hast du das für dich dann entwickelt, die Selbstliebe, von der du sprichst?
Also ich war, glaube ich, die einzige Moderatorin bei RTL, deren Kleider hinten aufgeschnitten wurden. Bei den anderen wurden sie zusammengeklammert. Und mein Chefredakteur, der Hans-Mart, immer gesagt, ja, Bietchen, die Birgit kriegt aber gar Nachtisch.
Oh, wirklich?
No, bis halt fett sonst um die Hüften. Und ich habe dann aber immer gelacht. Also ich habe mir da jetzt nicht so viel draus gemacht.
Aber das ist ja eine wahnsinnige Stärke. Andere würden das ja ernst nehmen, verzweifeln. Der Selbstwert geht kaputt. Wie machst du das?
Ich lebe viel zu gerne. Ich bin ein Genussmensch. Ich esse gerne. Ich trinke auch gerne mal einen Champagner. Ich bin, weiß Gott, nicht der Mensch, der nur an grünen Smoothies rumnippt oder nur Wasser trinkt. Ich lebe viel zu gerne. Und ja, wenn ich mich so kasteie, die Leute, die so verkniffen sind mit diesen Dingen, die sehen auch verkniffen aus im Gesicht.
Das stimmt.
Finde ich.
Das stimmt.
Also Lebensfreude. Ich will natürlich gut aussehen. Ich bin ja auch ein eitler Mensch. Ich will jetzt nicht so auseinandergehen. Da achte ich ja auf mich. Aber ich muss auch keine 36 mehr haben in meinem Alter.
Aber der Mann, der Produktionschef, der Mann aus Österreich, der hätte es gern gesehen. Es war ja auch eine Gefahr, wenn du jetzt nicht irgendwie in Shape bist. Das wäre ein Jobrisiko gewesen, oder?
Ach nee, ich habe immer gesagt, Herr Ma, haben Sie denn schon mal in den Spiegel geguckt? Haben die anderen immer gestockt und haben gedacht, boah, wie redet die mit dem?
Ja, ich finde es ganz faszinierend. sehr cool.
Also man muss einfach vieles mit Humor nehmen, ne? Und ich nehme es mit Humor. Ich habe ja auch noch einen netten Mann abgekriegt. Da hinten sitzt er, der sieht doch wohl gut aus, oder?
Der sieht top aus.
Ja.
Ja.
Aber der wird jetzt auch schon 60.
Ja. Du hast noch nie, was hast du gesagt? Du hast noch nie einen 60-Jährigen oder warst noch nie mit einem verheiratet?
Nee, ich war noch nie mit einem 60-Jährigen zusammen.
Ja. Ja, das wird eine neue Erfahrung.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde es bemerkenswert, weil gerade in einem Beruf, wo man ständig aufs Äußere gezeigt und reduziert wird, da so standhaft zu sein, das ist definitiv eine Stärke.
Ja, wenn das eine Stärke ist, ja, dann ist es eine Stärke. Aber ich finde, ich fand immer meine grauen Haare schön. Ich fand es immer schön.
Ja.
Ich finde auch nicht schön, diese aufgeblut. Ich mag es einfach nicht. Ich finde auch Gesichter schön, die so ein bisschen, die was erzählen. Also ich bin schon mit mir im Reinen, würde ich sagen. Und das Alter hat auch seine Vorteile. Ich fühle mich jetzt ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich kann selbstbestimmt mein Leben genießen. Ich kann Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich kann mal eben mit meinem Mann 7 Wochen verreisen. Wir waren gerade in der Südsee, in Südamerika. Mir geht es gut, ich bin gesund, ich bin finanziell unabhängig. Ja, über was sollte ich denn meckern?
Aber ehrlich gesagt, Birgit, man sieht es auch. Das ist genau das, was du meinst mit dem zerknautschten Gesicht bei Menschen, die so verbissen, verkniffen sind. Man sieht dir deine Leichtigkeit, deine Zufriedenheit total an. Das ist graue Haare hin und her, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine Ausstrahlungssache.
Ich muss auch nicht konkurrieren mit jüngeren Frauen. Ich muss auch keine Miniröcke mehr tragen. Oder ich muss nicht... Also ich war ja auch mal ein richtig geiles Luder, ne?
Ich war mal ein Schuss. Ja.
Und ich sehe auch gerne so junge Frauen, die auch so richtig toll aussehen. Die gucke ich mir gerne an und dann denke ich, ja, da stimmt noch alles. Aber Diese Zeit hatte ich auch mal. Nur wenn man in der Zeit ist, dann weiß man es gar nicht.
Nee. Ja. Nee, das siehst du dann rückblickend, ne?
Genau.
Ja, apropos Rückblick. Was würdest du heute einer 22-Jährigen sagen, die am Anfang ihrer Berufskarriere steht und sagt, ich will auch Fernsehen machen oder Streaming ist das heute auch viel, ich will auch Moderatorin werden, was würdest du der raten?
Such dir einen anderen Job, da verdienst du kein Geld mehr.
Weil die goldenen Zeiten vorbei sind?
Die goldenen Zeiten sind, glaube ich, da vorbei, glaube ich, ja. Mm. Also ich würde das heute, glaube ich, nicht mehr machen.
Okay.
Ich würde einen anderen Job mir suchen, keine Ahnung. Also heute, der Kuchen ist so groß, die Stücke sind so klein geworden, Fernsehen spielt ja gar nicht mehr so eine große Rolle, YouTube, Streamingdienste, Netflix, aber wenn das jemand unbedingt machen wollen würde, dann müsste er so eine Nische finden, wo er was Besonderes ist. Hm. Also ich glaube, heute ist es sehr schwer, noch herauszustechen unter den vielen.
Da kannst du keinen Flyer mehr basteln und per Post verschicken, ja.
Nee, ne? Das ist schon sehr schwierig.
Das machen ja alle auf Insta. Alle recken ja in die Höhe und sagen, ich.
Ja, ja.
Sieh mich.
Ja, ja. Hm. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, vergleich dich bloß nicht mit Insta, mit den ganzen Fakes, die es da gibt und alles, 1000 Filter und hier und da. Oh, ich bin so froh, dass es das zu meiner Zeit nicht gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich
verstehe das sofort. Ja.
Als ich jung war, also ich bin ja, war mir auch oft über die Stränge geschlagen. Also wenn es da schon Smartphones gegeben hätte und Instagram, hätte ich vielleicht meine Karriere gar nicht gemacht. Also wir sind ja so unbeschwert, ne? Wir konnten feiern und da war ja keiner, der einen heimlich beobachtet oder gefilmt hat. Das ist ja heutzutage gang und gäbe.
Es ist Chance und auch Risiko zugleich, du hast völlig recht. Man kann natürlich so günstig wie nie sich vermarkten und zeigen, das sagt auch eine Heidi Klum, ne, mit Insta, das ist schon toll. Ja. Gleichzeitig bin ich total bei dir zu sagen, boah, das war früher schon noch entspannter. Und da konntest du rausstechen, indem du kreativ warst und gesagt hast, ich baue einen Flyer und verschicke den.
Ja.
Und Leute haben gedacht, ach, das haben wir aber noch nie gesehen. Das passiert heute ja zuhauf, das ist nichts mehr Besonderes.
Nein, das habe ich damals gemacht. Ich bin auch, teilweise habe ich mich persönlich vorgestellt, bin einfach hinmarschiert, ohne Termin. Also mal Penetranz.
Die
ist
würden
wichtig.
Dich heute wegschicken.
Eine gewisse Penetranz ist sehr wichtig.
Das ist eine Frage, die ich dir ganz am Anfang noch stellen wollte. Gut, dass du sie nochmal aufgreifst. Guck mal, wie schön. Vielen Dank. Das hast du schon oft gesagt, dass eine gewisse Penetranz dir zur Karriere auch verholfen hat.
Ja.
Und ich wollte wissen, was meinst du damit? Weil es hört sich ja erstmal sehr störend negativ an. Aber das ist es ja gar nicht.
Nein.
Was ist Penetranz an der Birgit Schrowange?
Also wenn man vorne reingeht und etwas möchte, man wird rausgeschmissen, dann geht man trotzdem wieder rein. Also so war das. Also man geht dann so lange rein, bis sie dann aufgeben. Ja.
Ja.
Das ist Penetranz. Und
freundliche Penetranz.
Ja, also die hat mir sehr viel weitergeholfen, diese Penetranz. Einfach dran zu bleiben. Und auch sich bloß nicht entmutigen lassen, wenn irgendjemand sagt, oh, das kannst du doch nicht und nein. Und da stelle ich fest, so bei Frauen, dass die dann so das alles so wörtlich nehmen. Ich hatte damals beim WDR einen Sendeleiter, der hat zu mir gesagt, als ich damals das Schulfernsehprogramm angesagt habe, also ins Abendprogramm kommst du nie. Du hast ja überhaupt, dafür hast du keine Ausstrahlung irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, dir werde ich es noch zeigen und ob ich ins Abendprogramm komme.
Das war ein Antrieb
komme.
Für dich, ne?
Und wenn ich jetzt hier nicht beim WDR ins Abendprogramm komme, dann woanders. Und dann war ich ja letztendlich beim ZDF im Abendprogramm und diesen Sendeleiter habe ich dann mal wieder getroffen im Fahrstuhl beim WDR. Und da waren mehrere Leute dabei und der sagte dann so, ach ja, ich wusste ja immer schon, aus Ihnen wird mal was.
Das so ist,
und
so
dann
sind
habe ich
die
zu ihm
Schluss,
gesagt,
ne?
Waren Sie nicht derjenige, der mir gesagt hat, Sie haben keinerlei Ausstrahlung oder vertue ich mich jetzt? Da wäre der beinahe, glaube ich, im Boden versunken. Also sich bloß nicht beirren lassen, wenn Leute sagen, ja, du kannst das nicht oder du bist nicht der Typ oder nee, an sich glauben.
Hm. Das ist total schön. Mich würde noch interessieren, jetzt ist die Karriere Haken dran, die war außergewöhnlich, die war toll. Wenn du heute nochmal an die Birgit zurückdenkst, du hast mal gesagt, Anfang 30 irgendwann kam dann das Geld verdienen, davor war wirklich auch
Mitte 30.
Mitte 30.
Erst Mitte 30.
Wenn du heute nochmal vor dieser Birgit stehen würdest, kurz bevor die anfängt Geld zu verdienen, wo die noch nicht weiß, ob das überhaupt alles klappt, was würdest du mit dem Wissen von heute der mitgeben wollen?
Ich würde ihr sagen, also meine liebe kleine Birgit, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Du wirst mal später in einer wunderschönen Wohnung leben. Du wirst eine Wohnung haben auf Mallorca, du wirst noch ein Kind kriegen, du wirst eine tolle Karriere machen. Mach dir keine Sorgen, geh einfach deinen Weg und ja, sei du selbst, es wird sich alles fügen. Es ist ja so, man 99% oder 90% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treffen eh nicht ein. Und ich habe mir damals ja auch den Kopf zermartert und über alles Mögliche nachgedacht. Und ja, das ist aber, glaube ich, normal als junger Mensch, ne? Wenn man seinen Weg noch nicht vor sich hat, wenn man sucht und wenn man ist so unsicher, das ist ja ganz normal.
Mhm. Ja, aber es ist total schön zu sagen, mach dir nicht so viele Sorgen, es kommt schon.
Ja, und vor allen Dingen, tu einfach so, als wenn du jetzt schon da wärst.
Das fand ich vorhin auch schon, das hast du gesagt, du hast immer gedacht, ich bin eine Schauspielerin oder was, ne? Bisschen diese Rollen, du hast dich da reingefühlt.
Genau.
Tu so, als wärst schon da, weil dann kommt das.
Ich habe das ja tatsächlich auch schon als Schülerin, habe ich mir im Fernseher aus Pappe gebastelt und habe so getan, als wäre ich Fernsehansagerin.
Wie cool. Ich liebe das.
Wirklich?
Ganz toll. Ja, wenn du die Gelegenheit hast, lass uns doch bitte ein Foto zukommen oder post es auf Insta von deinem Flyer damals. Das ist ja so sensationell.
Okay,
was für ein starkes Motiv. Ja. Ich wäre so neugierig, wie das aussieht.
Ja.
Wahnsinn.
Mach ich.
Ich danke dir. Wir sind schon fast am Ende. Noch nicht ganz. Es gibt immer ein Ritual hier, Meryl Deep Talk, und zwar die Deep Notes. Die sind in dem rosa Koffer.
Okay.
Mit dem hat meine Geschichte angefangen. Da waren früher mal meine Klamotten drin als kleiner Junge und heute sind da meine Träume drin und mein Mut, um das hier durchzuziehen.
Okay.
Und da sind jetzt ganz viele Deep Notes drin und du darfst 3 Stück ziehen, darfst dir den Koffer nehmen, 3 Zettel ziehen und da sind nochmal Fragen drauf, die unterschiedlichster Intensität sind und die darfst du spontan beantworten.
Was das jetzt wohl für Fragen sind?
Ja, da
bestimmt unanständige Fragen,
ja,
oder?
Was kaufst du als erstes im Sexladen? Vielleicht ist die Frage dabei.
Okay.
Nee. Hast du 3? Hast du 3?
Habe ich, ja. 1,
cool.
2, 3.
Ja.
Was kaufst du als erstes im Sexladen, steht
Guck
hier.
Guck mal, ich wusste doch, wir haben die Frage.
Nein. Was ist das Lustigste, das jemand mal über dich gesagt hat? Fällt mir jetzt nichts ein. Was hat Laurin mal über mich gesagt, mein Sohn?
Mhm.
Der hat so viele lustige Sachen gesagt. Darf ich das jetzt hier verraten?
Ein? Ja, klar.
Doch, das darf ich jetzt verraten. Da war der so klein, da war der so süß. Und so kleine Kinder folgen einem ja überall hin. Und dann ist er mir auch oft zur Toilette gefolgt. Und hat er gesagt, Mama, du musst nicht traurig sein. Wenn du groß bist, wächst dir auch ein Pipi-Mann.
Ah, das finde ich ganz köstlich, toll. Ach, wie schön. Ja, das ist mit den Augen eines Kindes. Ne?
Aber so süß, süß, wirklich. Welche Eigenschaft liebst du an dir?
Merkst du, das ist ganz, ich muss dich kurz unterbrechen, tut mir leid. Merkst du, wie faszinierend das ist? Diese Fragen passen so oft auf wundersame Weise zum Gespräch. Und du hast selbst von der Selbstliebe gesprochen. Was liebst du auch, bitte?
Ich liebe am meisten an mir, dass ich nicht nachtragend bin. Ich kann mich richtig zoffen und streiten und dann vergesse ich das aber auch schnell wieder.
Das hast du im Sauerland gelernt, ne?
Ja.
Wir streiten und
Obwohl,
dann ist
da
aber
sind die
gut.
Schon alle ziemlich nachtragend, so, aber ich war nie nachtragend.
Ja. Cool.
Das liebe ich und an meine Penetranz auch. Wenn es dann nötig ist, aber heute brauche ich das ja nicht mehr.
Die brauchte ich, damit du hier erscheinst. Na, Quatsch.
Nein, brauchtest du gar nicht. Was war das Teuerste, das du je gekauft hast?
Oh, wie spannend. Let me know. Da sind wir alle neugierig. Eine Handtasche? Nee.
Doch,
eine Immobilie.
Eine was?
Wahrscheinlich. Eine Immobilie wird das Teuerste gewesen sein, oder?
Die hat tatsächlich meine Immobilie in Köln im belgischen Viertel, wunderschöner Altbau.
War günstiger als die Handtasche.
Die war einiges teurer als die Handtasche.
Ja.
Aber eine teure Handtasche habe ich mir auch schon mal gegönnt.
Davon träumen wir, ne?
Ja.
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 Was ist es bei dir geworden?
Die Handtasche, Birkin Bag.
Ach, toll. Ja. Wenn ich irgendwann mit diesem Ding da sitze, dann weiß ich auch, jetzt habe ich es geschafft.
Obwohl, ich nehme die kaum, die ist mir so ein bisschen unpraktisch, die ist so schwer.
Oh Gott, wie lustig, Birgit, wie lustig. Ich sag mal so, so eine Tasche muss
ja
auch getragen werden.
Wenn
du möchtest, dass die auch mal in die Luft kommt, damit die auch nicht porös wird mit dem Leder.
Möchtest du die? Okay.
Es wäre natürlich eine Herausforderung für mich, es wäre auch eine Zumutung ein bisschen, aber ich würde es machen für dich, weil ich dich so nett finde.
Echt? Oh, das ist aber toll. Aber du nimmst kein Geld dafür, fürs Ausführen, ne?
Grundsätzlich würde das Geld kosten. Aber ich könnte mir überlegen, ob wir, wenn wir zusammen zur Wiesn gehen, dann würde ich es auch so machen.
Okay, also.
Trägst du die wirklich nicht?
Das wäre eigentlich ein neuer Beruf, Handtaschenausführerin.
Handtaschenträgerin.
Gibt ja auch Doc.
Ja, trägst du sie wirklich nicht?
Doch, ich trage die ab und zu, aber manchmal finde ich die so, die sind schon relativ schwer.
Farbe?
Ich hab lieber die kleinen Evelines.
Ja.
Die finde ich im Moment ganz schön.
Farbe? Das Black Index?
So ein braun-violett mit goldener Hardware. Sehr, sehr schön.
Wow, jetzt haben wir genug Werbung für MS gemacht. Ach, wie toll. Das sind so Frauenträume. Ja, ich fühle es sehr.
Ja, aber ich sage immer meinen jungen Kolleginnen, kauft euch bitte bloß nicht so Statussymbole.
Ja.
Erst später von den Dividenden. Das Geld muss Junge kriegen. Und wenn das Geld Junge gekriegt hat, dann könnt ihr euch sowas gönnen.
Genau, deswegen habe ich auch keine.
Genau.
Das Geld wäre ja da.
Du bist ja noch jung.
Das Geld wäre ja da, aber.
Du bist ja noch jung.
Ich bin noch jung, genau. Aber das finde ich sehr, sehr inspirierend. Birgit, es war mir eine Freude. Ich danke dir so sehr, dass wir hier zusammengefunden haben auf Mallorca.
Sehr schön. Es war ein schönes Gespräch.
Das freut mich.
Und wenn es wieder die Fernsehansagerin geben sollte, dann wirst du dich bewerben. Du wärst perfekt dafür.
Ich werde mich bewerben.
Wirklich?
Ich werde mich bewerben. Das machen
wir. Ich gebe dir dann Unterricht. Da sprach man ja auch noch ganz anders in der Zeit, ne?
Ja, unbedingt.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ach, super.
Ach, danke, Birgit.
Schön.
Hab eine schöne Zeit.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.